building their biggest nuclear project.
To address the issue of renewable energy, not as a burden, but as a real opportunity.
Dynamo Effekt, die Umwelt- und Energiepolitische Sendereihe für eine klimagerechte Gesellschaft.
Effekt.
Dynamo Effekt ist eine Produktion von Radio Dreieckland.
Die Nutzung des Feuers war ein wichtiger Schritt in der Entstehung menschlicher Kulturen und im Zivilisationsprozess. Wie wohltuend die Wärme eines offenen Feuers in einer kalten Nacht ist, wussten unsere Vorfahren bereits in der Steinzeit. Im Zeitalter der fossilen Brennstoffe wie Steinkohle oder Heizöl wurde die Nutzung von Holz als Energiequelle etwas verdrängt. In Zeiten von Klimaerwärmung und dem absehbaren Ende der fossilen Brennstoffe ist Holz jedoch als Strom- und Wärmequelle wieder stark in Mode gekommen. Stadtwerke und Stromkonzerne haben in den letzten Jahren angefangen, mit dem Holz der Bäume Biomassekraftwerke zu befeuern. Hunderte mittlere und kleine Biomassekraftwerke sind in Betrieb oder in Planung. Außerdem installieren immer mehr Privathaushalte eine sogenannte Pelletheizung im Keller, die als Brennstoff Holzpellets verwendet. Holz wird gemeinhin als nachwachsender Rohstoff dargestellt, dessen Verbrennung angeblich klimafreundlich sei, weil sie nur so viel Emissionen produziert, wie der Baum während seiner Wachstumsphase aus der Atmosphäre aufnimmt. Holz zur Pelleterzeugung stellt zurzeit gegenüber den sonstigen energetischen Verwendungszwecken in Deutschland den mit Abstand kleinsten Anteil dar, vielleicht 2%, allerdings mit einer ganz großen Steigerungsrate. Fast die Hälfte des Brennholzes verschwindet in Deutschlands 14 Millionen Einzelfeuerstätten, also in privaten Kaminöfen, Kachelöfen und ähnlich, und die andere Hälfte in kleinen und mittleren Heizkraftwerken, die zunehmend in Betrieb genommen werden. In Deutschland wird der Einbau von Pelletheizungen im Rahmen des Marktanreizprogramms des Bundesumweltministeriums gefördert. In anderen Ländern wie Österreich, Belgien oder in der Schweiz gibt es vergleichbare finanzielle Förderungen. Doch was passiert, wenn die Nachfrage nach Energieholz immer weiter steigt? Inwiefern ist die Nutzung von Holz eine Lösung für die Klima- und Energiekrise? Und ist dessen Verbrennung wirklich CO2-neutral?
Um das herauszufinden, haben wir mit dem Förster und Autor Peter Wohleben sowie mit Martina Schellinger, einer Vertreterin eines der ersten Pellethersteller in Deutschland, gesprochen. Peter Wohleben war 2 Jahrzehnte Beamter in der Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz. Seiner Meinung nach schützt die klassische Forstwirtschaft die Wälder nicht, sondern beutet sie aus. Wohleben kündigte seine Beamtenstelle, weil er sanfte Wege der Waldnutzung erarbeiten wollte. In seinem Buch Holzrausch beschreibt er die negativen Seiten des Bioenergiebooms. Dass das Verbrennen von Biomasse aus dem Wald CO2-neutral sei, weil nur so viel Kohlendioxid entstehe, wie das Holz während des Wachstums gebunden habe, das kann er nicht bestätigen.
Das ist eine Frage, die man ein bisschen differenziert beurteilen muss. Zum einen muss man erstmal den Rohstoff Holz grundsätzlich beurteilen. Und dazu gibt es eine interessante Studie von dem Projekt Carbo Europe. Das ist ein Zusammenschluss von Forschungsinstituten aus Deutschland und ganz Europa. Wir haben eine sehr, sehr aufwendige Studie über mehrere Jahre gemacht und dabei etwas festgestellt, was man sich natürlich auch selber hätte herleiten können, nämlich dass Wälder große Kohlenstoffspeicher sind und wenn man sie nicht nutzt, speichern sie eben deutlich mehr Kohlenstoff, als wenn man das Holz rausnimmt und verbrennt. Das ist irgendwo eine Binsenweisheit. Was aber neu ist an dieser Studie, ist der Nachweis, dass selbst uralte Wälder, von denen man immer angenommen hat, dass es einen irgendwann in einen ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen übergeht, sodass also das CO2, was beim Wachstum des Baums eingelagert wurde, nachher beim Verrotten des Baums auch wieder frei wird, dass dieser Mythos eben nicht stimmt, sondern dass auch alte Wälder, auch dort, wo Bäume verrotten, nennenswerte Anteile der erzeugten Biomasse dauerhaft wegspeichern. Und wenn man das jetzt eben ins Verhältnis setzt, diese unberührten Wälder zu den bewirtschafteten Wäldern, dann stellt man fest, dass es da doch eine große Differenz gibt und diese Differenz, die findet sich in der Atmosphäre, sprich in Form von Kohlendioxid, sodass man direkt daraus ableiten kann, lange Rede, kurzer Sinn, Holz ist nicht CO2-neutral. Unter gewissen Umständen kann Holz sogar so schlecht, in Anführungszeichen, abschneiden wie Erdgas. Also das erstmal grundsätzlich zu einem Rohstoff. Also die Geschichte, Holz ist CO2-neutral, stimmt so einfach nicht.
Auch wenn die Verbrennung von Holz nicht CO2-neutral ist und Treibhausgase produziert werden, So führt die Wärmeerzeugung mit Pellets gegenüber der Verwendung von fossilem Erdgas oder Heizöl immerhin zu einer Einsparung von ca. 70% an Treibhausgasen. Das errechnete beispielsweise das Öko-Institut in Freiburg.
Martina Schellinger ist Marketingverantwortliche der Firma Schellinger KG, welche unter anderem ein Pellet-Produktionswerk in Buchenbach im Schwarzwald betreibt. Ziel der Firma Schellinger ist es, mit ihren Produkten einen verantwortungsvollen Beitrag zu einer zukunftsfähigen, für nachfolgende Generationen intakten Umwelt und Gesellschaft beizutragen. Deshalb will das Unternehmen in allen Unternehmenszweigen nach den Regeln der Nachhaltigkeit handeln. Ökologisches Wirtschaften in regionalen Kreisläufen lautet das Motto von Schellinger.
Wir kommen zwar aus Ravensburg, also aus dem Oberschwäbischen, haben aber hier in der Region mit dem Dold Sägewerk zusammen eine große Pelletproduktion aufgebaut. Da wird Schwarzwaldholz verarbeitet dort am Sägewerk und die Sägespäne, die dabei anfallen, werden zu Pellets gepresst. Und diese Pellets werden von uns in Süddeutschland vertrieben.
Also Pellets aus Holzresten. Holzpellets sind kleine, dünne Holzstäbchen, die oft aus Holzabfällen der Sägewerke gepresst und in speziellen Pelletheizungen verfeuert werden. Angeliefert werden die Holzstäbchen ähnlich wie Heizöl per LKW, mit einem Schlauch werden sie in den Vorratskeller befördert. Dieser sollte bei einem normalen Eigenheim etwa 6 Kubikmeter groß sein, um den Jahresbedarf aufzunehmen. Vom Lagerraum fördert ein Schneckengetriebe oder ein Saugschlauch die Pellets vollautomatisch in den Heizkessel. Die bei der Verbrennung von Holzpellets entstehende Asche kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt oder als Dünger im Garten eingesetzt werden.
Ist das Verbrennen von Pellets aus Abfallholz nun ökologisch vertretbar und enthebt uns aller Klimaschutzsorgen? Dazu Förster Peter Wohlleben.
Eine ganz andere Geschichte ist die Erzeugung von Pellets aus Resten der Sägeindustrie. Da muss man ganz klar sagen, das sind Abfallstoffe, die fallen sowieso an und die verrotten eh. Wenn man sie nicht verwendet, dann landen sie eben auf einem großen Haufen und gasen da praktisch ihr CO2 aus. Dann kann man auch Pellets rauspressen, Öl damit ersetzen und mit diesen Pellets eben Häuser beheizen. Also soweit ist die Sache völlig in Ordnung. Wenn es allerdings dann daran geht, dass man Pellets herstellt aus eigens dafür herangezogenem Holz bzw. aus Hölzern, die eigens für die Pelletsherstellung im Wald eingeschlagen werden, dann macht es gerade klimapolitisch überhaupt keinen Sinn mehr, weil dieses Holz, dieses lebendige Holz, würde man dann eben tatsächlich besser im Wald stehen lassen.
Pellets sind Energieträger, die schließlich auch getrocknet, gepresst, gelagert, transportiert und entsorgt werden müssen. Die Energie, die für diese Prozesse benötigt wird, nennt man graue Energie.
Um diese graue Energie zu minimieren, hat sich Pellethersteller Schellinger ein energieeffizientes Konzept überlegt.
Es gibt da überall ein Heizkraftwerk, was mit Biomasse und zwar auch aus der Region, also am Sägewerkstandort sind das Rinden, also die Rinde der Bäume oder die Kappstücke, die dort verbrannt werden zur Strom- und Energiegewinnung. Und die Abwärme, die dort bei der Stromerzeugung praktisch vorkommt, entsteht, die wird zur Trocknung der Späne verwendet in der Pelletproduktion. Das heißt, auch dort hat man sehr darauf geachtet, dass man eben keine fossile Energie noch zusätzlich braucht. Und aus dem Grund kann man sagen, die graue Energie bei der Erzeugung der Pellets ist sehr, sehr gering. Im Vergleich jetzt zu Öl oder Gas, da hat man 14% und mehr und da hat man bei Pellets ungefähr 2% graue Energie in diesem Produktionsprozess.
Pellets müssen auch zu ihren Endverbraucherinnen transportiert werden. Auch das braucht Energie. Der Weg vom Pelletwerk bis zur Pelletheizung kann je nachdem sehr unterschiedlich ausfallen und sich auf die Kosten auswirken.
Auch darauf achtet der Pelletproduzent Schellinger.
Wir haben noch mehrere Standorte, überall eigentlich die ähnlichen Konzepte. Wir wollen keine riesigen Produktionen, wir haben Produktionen mit ungefähr 70.000 Jahrestonnen Kapazität und damit wollen wir immer einen relativ regionalen Markt abdecken. Deswegen haben wir auch mehrere Produktionen, eine auch im Oberschwäbischen, eine bei Kehl. Und es wird auch noch weiter nördlich eine geben. Und da wollen wir immer dieses Konzept der Regionalität verfolgen. Also eben direkt von dem Produktionsstandort in eine Region von ca. 200 Kilometern Radius diese Pellets zu vertreiben.
Pellets aus Holzabfällen und eine regionale Produktion mit kurzen Wegen für regionale Verbraucher, das klingt vernünftig.
Doch mit den Pelletproduzenten kamen auch neue Akteure auf den Holzmarkt. Das hat Konsequenzen. Ein Blick auf den gesamten Holzmarkt zeigt, die Realität ist aus Klimaschutzperspektive etwas komplizierter.
Der Punkt ist, Deutschland kann sich mit Holz schon heute nicht selber versorgen. Und in dem Sinne gibt es keine Reste, die nicht schon anderswo industriell verwertet worden sind. Also als Beispiel, aus Sägespänen kann man auch Spanplatten machen. Jetzt ist es so, in dem Augenblick, wo ein zusätzlicher Konkurrent um diese Rohstoffe auf den Markt tritt, muss sich derjenige, der vorher diesen Rohstoff verwertet hat, nach anderen Dingen umsehen. Also als Beispiel, wenn jetzt eben Pellethersteller sagen, wir greifen jetzt auf Holz aus den Wäldern zu, dann muss eben ein Spanplattenhersteller, der bisher dieses Holzsortiment zu Spanplatten verarbeitet hat, der muss sich eben anderswo tummeln.
Holzabfälle hin oder her, der Holzmarkt ist hart umkämpft. Für Möbel, Bauholz, Papier oder zum Verfeuern. Deutschland verbraucht pro Jahr 115 Millionen Kubikmeter frisches Holz in Form von Stämmen. Das sind rund 1,4 Kubikmeter feste Holzmasse pro Einwohner und Einwohnerin. In Deutschland steigt der Holzeinschlag ständig. Die maximale Holzproduktion in Deutschland liegt derzeit bei 78 Millionen Kubikmeter, also knapp einem Kubikmeter Holz pro Einwohnerin. Diese Menge reicht jedoch nicht aus, um den jährlichen Bedarf in Deutschland zu decken. Daher wird Holz importiert. Schweden, Finnland, Russland oder osteuropäische Länder liefern beispielsweise Holz nach Deutschland. Gleichzeitig steigt die Pelletproduktion in Deutschland jedoch auf Rekordhöhen und übersteigt zurzeit die Nachfrage nach Pellets im Inland. Noch. Von der in Deutschland erzeugten Pelletmenge wurden 2009 70% im Inland verbraucht, 30% gingen als sogenannte Industriepellets in den Export. Als Motor der Nachfrage nach Pellets treten nach Einschätzung des Deutschen Energiepelletverbandes neben der steigenden Zahl an privaten Heizungen immer häufiger auch größere Heizanlagen auf, da Holzpresslinge zunehmend auch zur Wärmeerzeugung von Gewerbe und Kommunen verbraucht werden. Trotz Wirtschaftskrise hält der Pellet-Nachfrageboom in Deutschland und Europa an. Das wiederum zieht internationale Akteure auf die Bühne.
Im Moment ist es so, dass die deutsche Pelletbranche exportiert, unterm Strich. Zum Beispiel in Heizkraftwerke nach Holland. Der Punkt ist, durch die Konjunktur- und Wirtschaftskrise fallen einfach weniger Sägespäne an, weil eben weniger Holz geschnitten wird. Gerade Deutschland, das ist eigentlich eine paradoxe Sache, liefert sehr viel Bauholz für den amerikanischen Markt. Der ist ja bekannterweise zusammengebrochen, der amerikanische Baumarkt, und damit fallen jetzt auch weniger Sägespäne an, sodass auch Pellethersteller, die bisher sehr viel aus diesen Abfallstoffen gemacht haben, jetzt auf frisches Holz umsteigen müssen, um einfach weiter genügend Rohstoffe für die Produktion zu haben. Also es ist ganz differenziert. Dazu kommt jetzt noch eine komplizierte Geschichte. Es fangen zunehmend auch an, Werke im Ausland zu produzieren. In Florida wird jetzt, glaube ich, aktuell das größte Werk der Welt gebaut, was ganz klar auch als Zielliefergebiet Europa im Visier hat. Dazu kommen auch erste Lieferungen aus der Ukraine, aus Russland, wo unter Umständen unter sehr fragwürdigen ökologischen Standards produziert wird, sodass man das grundsätzlich eben nicht mehr so verallgemeinern kann, dass man sagen kann, Pellets sind gut, Öl ist böse, sondern dass man einfach gucken muss, genau wie bei allen anderen Rohstoffen ja auch, wo kommen die her, wer produziert die.
Ein internationaler Pelletmarkt ist also am Entstehen. In Argentinien, Brasilien, den USA und in Osteuropa werden Pelletwerke gegründet, die den europäischen Markt im Visier haben. Das Ziel der Europäischen Union, bis 2020 20% des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu decken, tragen stark zu diesem Wachstum bei. Im ersten Quartal 2009 hat die EU Pellets und anderes Energieholz im Wert von 66,2 Millionen Euro importiert. Das waren rund 62% mehr als im Jahr davor. Die Situation in Italien veranschaulicht vielleicht am besten, wohin die Reise führt. Der italienische Heizungsmarkt ist einer der größten Märkte für Pelletöfen. 2007 wurden bereits 740.000 Öfen gezählt, fast ausschließlich in italienischen Wohngebäuden. Der Grund? Zentralheizungen sind in Italien nicht üblich, die Heizperiode ist zudem mit rund 120 Tagen viel kürzer als beispielsweise in Deutschland. Der Heizungsmarkt in Italien gilt bei Geschäftsleuten als schlafender Gigant. Es gibt noch einen großen Teil an Altgeräten, erst 7% wurden erneuert. Italien kann schon heute seinen Pelletbedarf bereits nicht mehr selbst decken und muss rund 20% aus dem Ausland beziehen.
Dass solche Importe nicht immer unproblematisch sind, zeigt ein Vorfall im Juni 2009, der in Umbrien für Aufruhr sorgte. In importierten Heizpellets aus Litauen war das hochgiftige radioaktive Cäsium-137 nachgewiesen worden. Über 10.000 Tonnen mussten vom Markt genommen werden. Die Polizei beschlagnahmte Pellets im Umfang von 250 Lkw-Ladungen. Der Alarm war durch einen Mann aus dem Aostatal ausgelöst worden, der die Pellets analysieren ließ, weil diese schlecht brannten. Ganz überraschend war das für einige Verbraucherschutzorganisationen nicht. Litauen war stark vom Reaktorunglück in Tschernobyl betroffen. Deutschland ist bislang noch nicht auf Pelletimporte angewiesen. Die Zahl an Heizungen ist noch überschaubar. Im Februar 2009 wurde die 100.000. Pelletheizung in Betrieb genommen. Doch wohin führt die Reise in Deutschland? Welche Pläne haben zum Beispiel Pellethersteller?
Es kann noch viel, viel mehr Pelletheizungen geben. Es kann die 10-fache Menge an Pelletheizungen geben. Und dann haben wir das Potenzial oder die Produktionskapazität, die im Moment am deutschen Markt vorhanden ist, ausgeschöpft. Das wird noch Jahre gehen, bis wir dahin kommen. Und es wird auch nie so sein, dass praktisch es nur noch ein System gibt, nämlich Pelletheizungen. Also das wird nicht der Fall sein. Und es gibt schon Szenarien, dass wenn, sagen wir mal in 15 Jahren, also 2020 oder so, dass man dann auch noch auf andere Rohstoffe übergeht, außer jetzt auf diese Säge-Nebenrohstoffe, die bei der Produktion anfallen. Das ist zum einen das Waldrestholz, das wird heute schon teilweise genutzt, und zum anderen sind es Kurzumtriebsplantagen mit schnell wachsenden Hölzern, die auf landwirtschaftlichen Flächen angebaut werden können und dann auch Rohstoff darstellen für Pellets.
Da Brennstoff also in absehbarer Zeit nur begrenzt zur Verfügung stehen wird, pflanzen neuerdings Stadtwerke, Stromkonzerne und auch Pellethersteller selbst Bäume an. In Plantagen, wo dicht an dicht Weiden oder Pappeln als schnell wachsende Baumarten viel Holz produzieren sollen. Kurzumtriebsplantagen heißen sie im Fachjargon. Mit dem Holz dieser Plantagebäumen wollen sie künftig ihre geplanten Holzkraftwerke befeuern. Die Umweltbilanz dieser Plantagen sei angeblich gut. Nachdem die Bäume innerhalb weniger Jahre eine Höhe von 6 bis 8 Metern erreicht haben, werden sie maschinell geerntet. Die Pflanzreste, die im Boden bleiben, treiben erneut aus, sodass keine Neuanpflanzung nötig ist. Bis zu 6 solcher Erntezyklen erhoffen sich die Energiebaumzüchter. Die Plantagen liefern etwa 10 Tonnen Biomasse pro Hektar und Jahr, ausreichend, um 4 Haushalte mit Wärme und Warmwasser zu versorgen.
Einen solchen Energiewald hat der Pellethersteller Schellinger in der Nähe des schwäbischen Sigmaringen gepflanzt. Auf 30 Hektar Land wachsen dort Weidensetzlinge. Noch verwertet das Unternehmen vor allem Abfallholz wie Späne, aber andere Rohstoffquellen wie Holz aus Schnellwuchsplantagen geraten bereits ins Visier. Bis zum Jahr 2015 soll schon auf 3000 Hektar Holz wachsen.
RWE will bis 2012 in Deutschland und anderen Ländern sogar 10.000 Hektar Energiebaumplantagen anlegen lassen. Der Energiekonzern rechnet damit, dass in Deutschland rund 1 Million Hektar Fläche für Energieholzplantagen genutzt werden könnten. Neben den Kurzumtriebsplantagen befindet sich auch die Verbrennung von sogenanntem Waldrestholz auf der Überholspur.
Was man unter Waldrestholz versteht und welche ökologischen Konsequenzen der intensive Abbau für den Wald hat, das erläutert uns Förster Peter Wohleben.
Wir beobachten bereits einen regelrechten Ansturm, mancherorts wird auch erst getestet, was der Bevölkerung zumuten kann. Ein einfaches Beispiel sind diese Reisigbündler, das sind große Maschinen, die mit einem Kran Äste, Reisig, Nadeln aufpacken, hinten auf eine Bündelmaschine und die zu großen Rollen pressen. Die sind ungefähr 3 Meter lang, 1/2 Meter dick. Die werden dann am Weg gestapelt zum Trocknen und irgendwann im nächsten Heizkraftwerk verheizt. Damit wird der gesamte Wald quasi ausgefegt. Der Waldboden blutet regelrecht aus, weil er die Nährstoffe verliert, sodass folgende Baumgenerationen einfach viel kümmerlicher wachsen. Das passiert bereits auf etlichen Flächen, es geht aber auch noch deutlich schärfer. Das ist vor allem in Nordrhein-Westfalen zu beobachten. Dort wird auf etlichen Windvorflächen, also die nach diesem starken Sturm Kyrill von vor 2 Jahren entstanden sind, wo es ja etliche Fichtenplantagen umgefegt hat, dort läuft ein sogenannter Woodcracker drüber, der reißt die Baumwurzeln auch noch raus. Die werden auch aufgestapelt und getrocknet und unter anderem an das RWE verkauft für ein Heizkraftwerk. Und man kann aber noch eine Stufe aufsetzen, passiert übrigens auch aktuell, dass man auf diesen Flächen anschließend Schnellwuchsplantagen anlegt. Das heißt, da werden Pappelklone gepflanzt, also genetisch völlig gleiche Bäume, die dann nach 5 oder 7 Jahren mit einer Maschine, ähnlich einem Maisernter, zerschreddert werden, auf den Hänger geblasen und auch ins nächste Heizkraftwerk gefahren werden. Die Böden sind vollständig befahren von diesem schweren Gerät, und zwar mehrfach, so sodass der Waldboden wie ein Schwamm zusammengedrückt wird, aber sich im Gegensatz zum Schwamm nicht mehr aufrichtet. Das heißt, viele ökologische Funktionen verliert, unter anderem zum Beispiel einen Großteil seiner Wasserspeicherfähigkeit. Also ganz massive ökologische Folgen, die im Übrigen nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und alles nur, um kurzfristig große Massen an Bioenergie bereitstellen zu können. Und das ist eine fatale Entwicklung, die ist eingeleitet, die läuft bereits vielerorts, die läuft noch nicht im großen Umfang, aber das Rad dreht sich zunehmend schneller.
Das Prinzip der Nachhaltigkeit gehört also seit längerer Zeit zu den Grundsätzen der Forstwirtschaft in Deutschland. Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen haben sich im Laufe der Zeit jedoch stark weiterentwickelt. Was bedeutet heute nachhaltige Forstwirtschaft? Dazu Peter Wohlleben.
Nachhaltige Forstwirtschaft, einfach mal vom Begriff her, hieß früher nicht mehr Holz einschlagen als nachwächst. Und bei diesem Rio-Prozess, also Prozess der Biodiversität, sagt man einfach, es muss eine biologische Nachhaltigkeit sein, also nicht nur in Bezug auf die Menge, sondern auch in Bezug auf die Funktionsfähigkeit des Ökosystems, also den Erhalt der Natur klassischerweise. Und das wurde und wird in Deutschland schon lange nicht mehr gemacht. Beispiel, es gibt immer noch Kahlschläge, es gibt diese Großmaschinen, die die Böden verdichten. Wenn man sich diese ganzen Maßnahmen nach Brasilien versetzt vorstellen würde, dann würde man sagen, die spinnen, die machen ja alles kaputt. Bei uns gilt sowas als ordnungsgemäße Waldwirtschaft, als nachhaltige Waldwirtschaft. Wir versuchen uns zu distanzieren von Drittweltländern, aber man muss es sagen, wie es ist. Es gibt Bereiche, in denen zwar vernünftig gewirtschaftet wird, aber das Gros der Waldwirtschaft in Deutschland ist tatsächlich, so hart wie es klingen mag, auf dem Niveau eines Entwicklungslandes.
Die Energieholzbranche befindet sich im Aufwind und intensiviert deutlich die Nutzung der Wälder. Die Entwicklung ist eingeleitet und das Rad dreht sich immer schneller. Wie viel kann die Energieholzbranche denn noch vertretbar wachsen?
Also aus meiner Sicht kann das eigentlich nur ein begrenzter, sehr begrenzter Markt sein mit einem sehr, sehr begrenzten Wachstum. Also es sollte sich auf eine sinnvolle Resteverwertung beschränken oder wenn tatsächlich vor Ort, nur als Beispiel, große Wälder, geringe Bevölkerung vorhanden ist, das gibt es ja gegenweise in Deutschland, dass man sagt, dort hat man eine Rohstoffversorgung, Energieversorgung der kurzen Wege, das macht ökologisch auch Sinn. Dort ist das vernünftig, also im ländlichen Raum. Aber wenn Biomassekraftwerke von großen Stromkonzernen gebaut werden, die dann eben die Wälder ausfegen mit verheerenden ökologischen Schäden und das Ganze noch nicht mal großartig zum Klimaschutz beiträgt, dann muss man sagen, ist die Grenze sogar schon überschritten. Was ich nicht kritisieren möchte, dass der einzelne Häuslebauer einen Ofen hat und wie gesagt eine Pelletheizung von einem heimischen Hersteller, der tatsächlich Reststoffe verpresst, das ist alles in Ordnung. Aber wenn die Bundesregierung anpeilt, und das ist Programm, dass von den maximal möglichen 78 Millionen Kubikmeter Jahreseinschlag in Deutschland knapp 50 Millionen verbrannt werden sollen bis zum Jahr 2020, dann muss man sagen, hat das nichts mehr mit Umweltschutz zu tun. Diese Fördergelder, die in diese Anlagen fließen, die sollte man in Sanierungsprogramme, Energiesparmaßnahmen investieren, Gebäudesanierung, sparsame Geräteentwicklung und ähnliche Dinge. Weil der Fokus ist mit dem Wechsel des Energieträgers völlig falsch gesetzt. Grundsätzlich ist das gar nicht so vorrangig, was wir verbrennen, sondern wie viel wir verbrennen. Und dazu vielleicht nochmal eine Zahl. Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, dass man bis zum Jahr 2020 25% der Energie einsparen könnte, der Primärenergie, ohne Komforteinbußen. Und wenn man diese 25% nicht einspart, sondern zum Beispiel ersetzen wollte durch Bioenergie, dann müsste man den gesamten Holzeinschlag Europas dafür verheizen. Nur um mal so eine Größenordnung zu haben, was Bioenergie eigentlich leisten kann. Das Bioenergie kann nicht viel leisten. Es kann ein kleiner Beitrag sein, es kann auch ein sinnvoller Beitrag sein, aber in dem Augenblick, wo ich das ganz massiv und ohne Rücksicht auf Rohstoffquellen fördere, führt das einfach zu einer Ausplünderung unserer Landschaft.
Und nun? Ist jede Art von Holzheizung zu verdammen? Natürlich nicht, denn in den vergangenen Jahren ist die private Brennholznutzung und auch die Pelletherstellung aus Sägemehl umweltverträglich möglich gewesen. Aber die Nutzung von Holz und Biomasse hat immer Konsequenzen auf Wald und Ökosysteme und sollte vorsichtig ausgewertet werden. Mit einem Mythos gilt es aufzuräumen. Anders als behauptet, ist das Verbrennen von Holz nicht CO2-neutral. Der Wald spielt eine wichtige Rolle als Kohlenstoffspeicher und diese Rolle gilt es anzuerkennen. Verrottende Baumstämme werden im Boden nicht vollständig abgebaut, sondern reichern diesen in Form von Humus an. Häufig ist mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert als im Holz der Bäume. Wälder sind natürliche CO2-Senken. Entnimmt man dem Wald und damit langfristig auch dem Waldboden das Holz und verbrennt es, so landet CO2 in der Atmosphäre, was der Wald unter normalen Umständen weggespeichert hätte.
Heißt das, dass der Wald als Ökosystem eine viel größere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen kann? Wäre es nicht vielleicht sogar kontraproduktiv, ihn bloß als nachhaltigen Holzlieferanten anzusehen? Eine Einschätzung von Peter Wohlleben.
Wenn das tatsächlich nur und ausschließlich dem Klimaschutz dienen soll, dann muss man sagen, dürfte die Verbrennung von Biomasse ab sofort nicht mehr gefördert werden. Der Klimaaspekt ist ja nur ein Teilaspekt. Der andere Teilaspekt ist ja einfach, unsere Umwelt, die Natur zu erhalten. Das vergisst man übrigens über diese Geschichte. Klimawandel sehr rasch. Unsere heimischen Baumarten vertragen durchaus einen Klimawandel, na, sagen wir mal, größenordnungsmäßig zwischen 3 und 6 Grad. Da passiert in Wäldern möglicherweise gar nicht so viel, wie man meint. Wenn wir aber, um den Klimawandel zu bremsen, unsere Wälder ausplündern, mit Maschinen plattfahren und umwandeln, dann vertragen die möglicherweise schon eine Temperaturerhöhung von 2 Grad nicht mehr. Das heißt, um den Klimawandel zu bremsen, nehmen wir praktisch die Negativfolgen schon vorweg. Und das kann es eigentlich nicht sein. Da muss man, auch wenn es sich makaber anhört, sollte man lieber gelassen sein und sagen, Mensch, dann lass uns das langsam machen, gesittet machen, lieber über Energiesparmaßnahmen, auch wenn das langsamer greift. Und selbst wenn dadurch der Treibhausgasausstoß noch leicht steigt, ist es sinnvoller, lieber 1 Grad mehr Temperaturerhöhung zu haben, als Wälder, die schon bei 2 Grad weniger Temperaturerhöhung kaputt gehen.
Mit dem Ziel, fossile Brennstoffe durch Holz zu ersetzen, ist der Fokus auf das Problem falsch gesetzt. Vorrangig sollte der Energieverbrauch drastisch reduziert werden, durch bewährte Investitionen in Energiesparmaßnahmen, Gebäudesanierungen, energieeffiziente Technologien sowie durch Verhaltensänderungen im Konsum. Die beste Energie ist noch immer die eingesparte Energie. Die Potenziale dafür sind nach wie vor enorm.
Biomasse wie Holz lässt sich gut lagern, was ein Vorteil ist. In erster Linie sollte die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen, wie beispielsweise Sonne oder Wind, erfolgen. Erst wenn diese die Versorgung nicht ganz decken können, dann erst sollte man auf Biomasse zurückgreifen. Eine Kombination von Sonnenkollektoren und Pelletheizung zur Wärmeerzeugung in einem gut gedämmten Haus ist nur eine der vielen sinnvollen Lösungen. Aber nur dann, wenn die Pellets nicht von Eukalyptusplantagen in Brasilien stammen, sondern regional aus Abfallholz erzeugt wurden.
Die Zukunft liegt in vielfältigen und dezentralen Versorgungskonzepten mit erneuerbaren Energien. Und die Biomasse wird darin nur eine begrenzte Rolle spielen dürfen. Eine Nutzung von Energieholz ohne Rücksicht auf die Quelle führt ansonsten zur Ausplünderung des Waldes.
Energie mit Nachdruck, Entschiedenheit und Ausdauer. Eingesetzte Kraft, um etwas durchzusetzen. Dynamo-Effekt ist ein gemeinsames Projekt von europäischen Radiostationen aus Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Österreich, Spanien und Ungarn. Dynamo-Effekt im Internet. dynamoeffekt.org